So, vielen Dank, Herr Büchmüller und Herr Kreuzer. Ich freue mich sehr, hier noch einmal in Hamburg zu sein. Und auch, ich bin wirklich beeindruckt, dass Sie so zahlreich hier bei einem so kalten Abend zu dem Vortrag gekommen sind. Daran lernt man, dass mindestens hier in Hamburg macht der Wissenschaft warm. So, was ich heute besprechen will, ist der Inhalt diesem Bild. Das ist eine Karte, ungefähr wie die Karte der Oberfläche der Erde. So, die sieht die Form hier, ist die Form der normalen Karte der Oberfläche der Erde. Aber das ist eine Karte des Himmels. Und was man sieht, ist ein Bild des Himmels im Mikrowellenbereich. Das ist Licht mit einer Wellenlänge von ungefähr einige Millimeter. Und genau was man hier sieht, und was man davon lernt, das ist der Inhalt meines Vortrags. Und was Sie hier im Vordergrund sehen, das ist ein Bild der Planck'schen Satellit, der Satellit der Europäischen Raumagentur, die vor jetzt 5 Jahren gestartet worden ist und jetzt seine Mission schon fertig gemacht hat. Und die Ergebnisse waren jetzt vor fast einem Jahr zum ersten Mal veröffentlicht. So, das ist eine Geschichte über den Urknall. Eine Geschichte über die Entstehung unserem Universum ins Ganzen. Was man sieht hier, ist ein sehr frühes Stadium dieses Entstehens. So, der Urknall war eine Idee von diesem Mann, das ist Georges Lemaître. Ein Abbé Lemaître ist ein Priester, ein Belgier, ein Jesuit. Und die Jesuiten machen immer, seit langer Zeit, aber immer noch immer Astrophysik. Sie haben einen Sternwarte, das ist in dem Papstpalast in Castel Gandolfo in der Nähe von Rom, wo der Papst Benedikt schon da ist, aber er ist in der zweiten Stock. Auf dritten Stock ist der Sternwarte. So, in den 20er Jahren hat man zuerst verstanden, dass unser Universum ist nicht statisch, aber dehnt sich aus. Das heißt, mit der Zeit wird es immer größer. Und dann hat Lemaître verstanden, dass wenn es mit der Zeit größer ist, wenn man in der Vergangenheit geht, ist alles kleiner. Und dann hat er das zusammen mit der Theorie von Einstein, die Gravitationstheorie von Einstein, zusammengebracht und hat herausgerechnet, dann vielleicht ist alles, das ganze Universum, am Anfang, was er ein primordiales Atom genannt hat. Das ist ein sehr dichte, sehr kleine Objekt, der dann in einer riesigen Explosion geknallt hat. Das ist der Urknall. Und dann nach dieser Explosion dehnt sich alles wieder aus. So, er hat den Urknalltheorie am ersten mathematisch beschrieben. Die nächste Phase war dann ein Verständnis, die in die 40er Jahre, ungefähr 20 Jahre später, gekommen ist. Und das ist, man hat dieser Mann, und auch, dass er war ein Doktorand und sein Doktorvater war ein ungarischer Amerikaner namens George Gamow. Und Gamow und Alpha haben ausgerechnet, dass wenn alles am Anfang sehr dicht ist, wie die Kern ein Atom, dann wenn es auch kalt wäre, würde alles aus diesem Explosion aus Eisen rauskommen. Und wir wissen, dass unser Universum ist nicht alles aus Eisen gemacht. Der Hauptanteil ist aus Wasserstoff, dann gibt es Helium und alle anderen Elemente sind nur ein kleiner Anteil. So, warum ist es? Und sie haben dann gedacht, dass wenn es am Anfang nicht nur sehr dicht, aber auch sehr heiß war, kann man verstehen, warum das Eisen dann nicht stabil sein würde. Und daraus könnte kommen, nur den 80% oder 75% Wasserstoff, 25% Helium, das man heute sieht. Und sie haben dann herausgerechnet, wenn es so war, kann man aus dieser ganzen Hitze vom Anfang, würde man auch hier im heutigen Universum noch spüren können. Und sie haben herausgerechnet, dass sollte man sagen, mit einer Hintergrundstrahlung mit einer Temperatur von ungefähr 5 Grad Kelvin, das heißt 5 Grad über den absoluten Nullpunkt. So hier im Raum ist es ungefähr 300 Grad, draußen vielleicht ein bisschen weniger. Aber das ist viel kälter. Das ist nur 5 Grad über den absoluten Nullpunkt. Das war die Rechnungen. Und dann ist zwar, man könnte dann in diesem Zeitpunkt könnte man das nicht messen. So, die Vorhersage waren vergessen. Bis 1964. 1964 war die Radiotechnik, Radioastronomie, aber auch für die Telekommunikation der Technik hat viel Fortschritt gemacht. Und man könnte dann sehr, sehr empfindliche Radioteleskopen bauen, wie dieser, das man hier hinter diese zwei Männer sieht. Und man wollte diese Radioteleskopen benutzen für die Radiokommunikation im Mikrowellenbereich. Wie auch heute mit dem Telefon zum Beispiel, dem Mobiltelefon, benutzt auch im Mikrowellenbereich. Und man sieht überall Mikrowellen, kleine Mikrowellenteleskope. Das ist ein riesiger Mikrowellenteleskop. Und diese zwei Männer waren beim Bell Telephone Company in New Jersey. Die waren elektronische Ingenieure. Sie haben dann ein sehr empfindliches Teleskop gemacht und haben versucht, wie empfindlich kann man das machen. Und sie haben gemerkt, dass sie könnten eine Temperatur, wenn sie ihr Teleskop kühlt, haben sie dann irgendwann im Himmel ein niedriges, können sie nicht etwas kälter als ungefähr 3 Grad sehen. Und diese Strahlung im Millimeter, das war im Zentimeterbereich, mit einer Temperatur von ungefähr 3 Grad, haben sie überall an den Himmel gesehen. Und das war unabhängig von der Richtung. So, sie haben dann gesehen, dass diese Strahlung hatte nichts mit der Erde zu tun, nichts mit der Sonne, musste von viel weiter entfernt kommen. Und dann wussten sie nicht, was sie gesehen hatten, aber in der Nähe von diesem Teleskop war der Universität Princeton. Und in der Universität Princeton hatten Physiker dann versucht, ein Teleskop selber zu bauen, um diese Hintergrundstrahlung, der Hitze von den Urknall selbst zu messen. Aber sie waren zu spät, weil Penzias und Wilson haben es schon gefunden. Und dann, sie haben Princeton telefoniert und sie haben, wir wissen genau, was sie gefunden haben. Das ist die Hitze der Urknall. Sie waren dann sehr zufrieden. Darum wussten sie, warum ihr Teleskop nicht kälter gehen könnte. Und sie hatten auch einen Nobelpreis dafür. So, das war schön. Gut. Sie haben dann die Mikrowellenhintergrund entdeckt. Die nächste Kapitel ist die erste Generation von Satelliten. So, man kann den Mikrowellen auch von der Erde mit einem Teleskop wie diesen in New Jersey forschen, aber man kann das viel besser machen mit einem Teleskop, der außerhalb der Atmosphäre ist. Und dieser erste Satellit namens COBE war von der NASA gestartet und hat 4 Jahre den Himmel beobachtet im Mikrowellenbereich. An einem Instrument hat ein Spektrum des Himmels gemacht, im Mikrowellenbereich, und die anderen Teleskope haben dann Karten, den gesamten Himmel im Mikrowellenbereich, auch genommen. Und für die Ergebnisse hatten dann diese Gruppe auch einen Nobelpreis in 2006. So, was haben sie dann gefunden? So, die erste, nach einigen Minuten von Daten, könnten sie schon ein Spektrum der Mikrowellen machen. So, was ist hier? Wir tragen diese Grafik. Das ist die Frequenz. Hier ist 100 GHz. Hier ist die Wellenlänge. 10 cm, 1 cm, 1 mm. Das ist die Helligkeit, die Intensität der Strahlung. Und die Messungen von COBE sind diese hier. Und diese sind Messungen von Teleskopen auf der Oberfläche der Erde.
Und hier diese Satellitenmessungen sind sehr präzise. Sie sehen hier eine gestrichelte Kurve. Das ist eine Vorhersage, was erwartet wird für ein Objekt, der eine Temperatur von genau 2,73 Grad über den Nullpunkt ist. Das ist eine Vorhersage. Die Form dieser Kurve ist eine Vorhersage von Max Planck vom Jahr 1900. So, die Form hat er vorgesehen, die Temperatur wusste er nicht. So, was man sieht, mit dieser Temperatur passt die Planck'sche Kurve genau an den Daten. So, es sieht aus, als aus die ganzen, in jede Richtung sieht man so wie einen Körper mit einer Temperatur mit diesem Wert. So fast die Hälfte, was von 1948 schon von vorhergesagt war. So, das ist das Spektrum. Es sieht aus wie ein Objekt mit dieser bestimmten Temperatur. Dann hat man die Karte. So, man hat für über 4 Jahre eine Karte des gesamten Himmel gemacht. So, zum Schluss könnte man endlich sehen, wie das aussieht. Man macht dann eine Karte des gesamten Himmel. So, die erste Karte dann von Kobe sieht so aus. So, es ist die ganze Himmel. Und der Mittelwert hier ist diese Temperatur, orange ist diese Temperatur von 2,728. Und wo es rot ist, ist es ein Zehntel, ein Grad, so das ist 3% wärmer. Wo es blau ist, ist ein 3% kälter. Aber Sie sehen nichts. Weil es gibt keine Unterschiede, so große Unterschiede. Es ist in jede Richtung viel genauer, diese Temperatur, als 3%. Wenn man etwas wirklich sehen will, muss man dann den Kontrast viel erhöhen. Das ist fast uniform, aber nicht genau uniform. Wenn man die Temperatur einen Faktor 100 oder 30 erhöht, sieht es so aus. Und jetzt sehen wir, das ist dann ein Tausendstel. Der Unterschied zwischen hier und hier ist ein Tausendstel der Mittelwert. So ist fast uniform, aber nicht gleich. Diese Richtung ist es wärmer, diese Richtung ist es kälter. Und das ist eine Variation mit dem Cosinus von der Richtung auf dem Himmel. Ein sogenannter Dipol. Wenn das diese Muster wegnimmt, gibt es noch etwas anderes dahinter. Sie sehen, es gibt etwas anderes hier. Man nimmt den Dipol weg, muss man den Kontrast noch erhöhen, sonst sieht man nichts. Und dann sieht es so aus. Und jetzt zwischen dem roten Punkt hier und dem blauen Punkt ist der Unterschied ein Hunderttausendstel der Mittelwert. Aber Kobe war genau genug, dass es könnte diese Struktur messen. So ein Hunderttausendstel Unterschied, aber das ist wirklich da auf dem Himmel. Und dann hier in der Mitte sieht man etwas anderes. So was sieht man hier. Zuerst diese Muster. Diese Himmelsseite ist kalt, diese Himmelsseite ist heiß. Was sieht man? Das ist die Bewegung unserer Erde durch den Kosmos im Ganzen. Wir gehen in diese Richtung und weg von dieser Richtung. Warum sieht es dann wärmer? Ist nur den Doppler-Effekt. Als der Krankenwagen zu Ihnen kommt, ist es hoch, als es weggeht, es ist niedriger. Die Frequenz ändert sich durch die Bewegung. Das ist der Doppler-Effekt. Wir bewegen uns in dieser Richtung. Das heißt, das Universum kommt zu uns. Es sieht ein bisschen wärmer aus. Wir gehen von dieser Richtung weg. Sieht ein bisschen kälter aus. So hier, das ist eine Messung und die Bewegung der Erde durch den Kosmos im Ganzen. Und die Schnelligkeit, die 600 Kilometer pro Sekunde. So, das ist ziemlich schnell. Aber man muss das mit den Lichtgeschwindigkeiten vergleichen. Das ist 300.000 Kilometer pro Sekunde. So, es ist nicht sehr schnell im Vergleich mit der Licht, aber mit dem Auto doch. So, man nimmt das weg, dann sieht man hier. So, das ist nur die Milchstraße. So, die Koordinaten sind hier so, dass die Milchstraße, unsere eigene Galaxie, ist hier in der Mitte. Und das ist Strahlung von Staub und Gas in unserer Milchstraße. Für die Astronomen ist das interessant, aber ich werde nicht mehr heute darüber sprechen. Was für mich heute interessant ist, ist die Struktur hier außerhalb der Milchstraße. So wie hier sehen wir außerhalb unserer Galaxie, wir sehen Struktur im Himmel, wo es fast dieselbe Temperatur ist, aber diese kleinen Unterschiede von 100.000stel. So, das ist Struktur im Mikrowellenhintergrund selbst. So, dann kann man Fragen stellen. Wo liegt diese Struktur? So, dann, das können Sie vorstellen, wenn Sie heute draußen waren, tagsüber, war es grau. Aber nicht in jede Richtung gleich, ganz genau gleich grau. Einige Richtungen war es ein bisschen dunkler, andere Richtungen ein bisschen heller. So, Sie sehen dann Struktur im Himmel. Wo liegt diese Struktur? Es liegt in den Wolken. Warum? Weil die Sonnenlicht kommt auf der Erde, ist in die Wolken durch die Wassertropfen gestreut und dann unter die Wolken ist es wieder transparent. Dann kommt es zu uns. So, wir sehen Struktur nicht in die Luft unter den Wolken und wir können nichts über die Wolken sehen. Was wir sehen, ist Struktur in diese Wolken. So ist genauso mit den Hintergrundstrahlungen. Unser heutiges Universum ist für diese Mikrowellen transparent. Wir sehen durch. Und wir sehen durch in der Vergangenheit bis zu einem Punkt, wo das Universum nicht mehr transparent ist und die Licht ist, von der Materie verstreut ist. So, wir sehen dann kosmische Wolken. So, die Strukturen, die wir hier sehen, sind Strukturen in diese kosmischen Wolken. Und diese Wolken sind am Rand des sichtbaren Universums. Warum? Weil die Licht vor diese Wolken kommt zu uns ohne Problem. Es ist transparent. Aber wir können nichts hinter den Wolken direkt sehen, weil die Licht da durch die Materie verstreut ist. So, diese Wolken sind wirklich den Rand des sichtbaren Universums. Und so, wir sehen diese Struktur am Ende des sichtbaren Universums. Was sehen wir? In diesem Zeitpunkt, dann sehen wir sehr weit in der Vergangenheit, weil das Licht hat viel Zeit gebracht, von diesen Wolken zu uns zu kommen. So, wir sehen dann in der Vergangenheit, im Zeitpunkt, wo die Licht von dieser Wolke weggeflogen ist. So, wir sehen dann Strukturen in diesen Wolken. In diesem Zeitpunkt war das Universum fast uniform. Das Gas war fast uniform und darum ist die Temperatur in jeder Richtung fast gleich. Aber nicht genau gleich. Es gibt kleine Änderungen, kleine Schwankungen in der Temperatur. Das ist genau wie die Schwankungen in der Temperatur in der Luft in diesem Raum. Als die Schallwellen zu Ihnen kommen, diese Schallwellen sind kleine Schwankungen in die Dichte, Druck und Temperatur der Luft in diesem Saal. Und was wir sehen, sind kleine Schwankungen in die Temperatur, Dichte und Druck der Materie in dem frühen Universum. So, das ist wie Schallwellen im frühen Universum. So, wir sehen sehr schwache Schallwellen, weil die Temperaturschwankungen sind ein Teil in 100.000. So, es sind sehr schwache Schallwellen in diese kosmischen Wolken. Okay, ich habe gesagt, dass die Licht viel Zeit gebracht hat, dass die Licht viel Zeit genommen hat, von der Wolken zu uns zu kommen. So, wann in der Geschichte des Universums sehen wir diese Wolken? Das ist wirklich sehr weit in der Vergangenheit. Als die Licht von dieser Wolken wegflog, war das Universum nur ungefähr 400.000 Jahre alt. So, heute ist das Universum ungefähr 14 Milliarden Jahre alt. Aber wir sehen das Universum als es in diesem Bild, als es war, als das Universum nur 400.000 Jahre alt war. Das ist ein Faktor von fast 100.000 Mal jünger als heute. Und in diesem Zeitpunkt war das Universum auch, weil es die Ausdehnung, dann muss man zurückspielen, war es dann 1000 Mal kleiner als heute und auch tausendmal heißer. So, das heißt, was man sieht heute, hat eine Temperatur von 2,7 Grad, ungefähr 3 Grad über den Nullpunkt. Aber in den Wolken selbst war es tausendmal heißer, das heißt ungefähr 3000 Grad. Das ist ungefähr die Temperatur der Oberfläche der Sonne. So, diese Wolken am Anfang waren ungefähr so heiß wie die Sonne. So, wir sehen die Schallwellen in diesem Zeitpunkt, aber man kann dann fragen, was hat diese Schallwellen am Anfang erzeugt? So, die Schallwellen im Raum kommen zu ihren Ohren durch die Luft, aber die waren durch den Lautsprecher erzeugt und das durch die elektronische Signal, der kommt vom Mikrofon und zum Schluss von meinem Hals. Also der Ursprung, die Schallwellen im Raum, ist in meinem Hals. Was ist der Ursprung von diesen Schallwellen in diesen Wolken? Und es sieht so aus, dass so diese Strukturen fanden ihren Ursprung in einem Bruchteil einer Sekunde, viel weniger als eine Sekunde nach dem Urknall selbst. Also viel früher. Aber leider können wir das nicht sehen, weil wir können nichts hinter den Wolken sehen. So, das müssen wir dann theoretisch ausrechnen und vergleichen mit was wir dann in den Wolken sehen. So, das ist, ich komme ein bisschen mehr dazu später, das ist der Ursprung dieser kleinen Schallwellen. Man kann auch fragen, also warum ist das interessant? Was ist aus diesen Schallwellen geworden? So, stellen Sie sich vor, wenn das Universum am Anfang ganz uniform war, würde es ganz uniform bleiben. Aber heute ist es nicht uniform, es gibt Sterne, Galaxien, Planeten, Leute. Es ist eine sehr komplizierte Struktur. Aber in diesem Zeitpunkt war es nicht kompliziert, aber es war fast uniform und es gab nur diese Schallwellen. So, diese Schallwellen sind der Ursprung aller Struktur, aller Strukturen in unserem heutigen Universum. So, was sind die heute geworden? Alles, was wir uns um uns sehen, die Galaxien, die Sterne, die Planeten, die Menschen, sind eine Konsequenz von diesen Schallwellen. So, wir sehen in diesem Bild unser Anfang. Kommen wir zur zweiten Generation von Satellit. Das war ein Satellit namens WMAP, auch von der NASA. Ist für 9 Jahre von ungefähr 2000 gestartet, hat auch den Himmel kartografiert, aber viel genauer als COBE, als die erste Generation. Es war viel weiter von der Erde entfernt. So, hier ist die Sonne, hier ist die Erde. Man nimmt ein Gerade und dann man geht von der Sonne durch die Erde noch weiter, weiter als die Laufbahn der Mond. Und daher gibt es einen Punkt, das Lagrange Punkt 2 heißt. Und man hat den Satellit, den WMAP-Satellit, zu diesem Lagrange Punkt 2 gebracht. Warum? Was ist interessant in diesem Punkt, ist, dass wenn man einen Satellit hier bringt, fühlt es der Gravitation der Sonne und der Erde. Und das, der Effekt der Erde ist groß genug, dass als die Erde um die Sonne geht, geht der Satellit um die Sonne mit der Erde und bleibt immer in dieser Position. So, es steht immer in diesem Punkt und das ist stabil. So, wenn man ein Satellit hier bringen kann, bleibt er da. Okay, warum ist das interessant? Weil es interessant, weil dann kann man ein großes Sonnenschirm machen. Und dann ist das Teleskop hier und die Sonne, die Erde und der Mond sind alle hinter diesem Sonnenschirm. Das heißt, die Strahlung von diesem Körper kommt nicht auf die Instrumente. Das ist sehr wichtig, weil man versucht, sehr, sehr kleine Temperaturschwankungen zu messen. Ein Tausendstel oder ein Millionstel, ein Grad. Und die Sonne hat eine Temperatur von 5000 Grad, der Erde von 300 Grad und der Mond von 120. Die sind sehr warm. So, man muss den Instrumente von dieser Hitze schützen, wenn man diese mit dieser Genauigkeit messen will. Und darum hat man dann die Sprit ausgegeben, sodass man hier kommen könnte. Wemap hat auch eine Karte des ganzen Himmels gemacht. Hier ist jetzt die Himmelskarte. Man hat einen Trick benutzt, sodass man sieht nicht mehr der Milchstraße hier in der Mitte. Man sieht, es ist nicht perfekt, aber fast weg. Und das, ist, was man sieht hier, ist dann die Struktur in den Mikrowellenhintergrund selbst. Und Sie sehen hier viel mehr Struktur als in die erste Karte von Kobe, weil die Präzision der Instrumente viel besser war und die Genauigkeit, die Auflösung der Instrumente und auch seine Genauigkeit, seine Sensibilität war auch höher. So dann, man fragt, man hat dieses Bild, was kann man daraus lernen? Das ist ein Bild, das von dieser Temperaturschwankung durch diese Schallwellen im frühen Universums. So, die Muster hier in dieser Karte, es gibt ein Muster mit charakteristischen Eigenschaften. Das ist durch drei Aspekte des Universums beeinflusst. Die erste ist die Geometrie des Universums. Weil die Geometrie, was man misst, ist ein Winkel auf den Himmel. Und das, was man sieht dann, sind Schwankungen, Schallwellen mit bestimmter Wellenlänge in Zentimeter. Und die Beziehung zwischen die Zentimeter in die Wolken und die Winkel auf den Himmel, das ist durch die Geometrie des Universums beeinflusst. Der zweite Aspekt ist den Inhalt des Universums. Was lernt man von der Geometrie? Die Geometrie laut der Theorie, der Gravitationstheorie von Einstein, die Geometrie des Universums ist damit verbunden, ob das Universum endlich ist, räumlich endlich oder unendlich, und auch mit seiner Zukunft, ob es ewig ausdehnen wird oder wird in der Zukunft zu einem Stopp kommen und dann vielleicht wieder zusammenfallen. Und das ist auch laut Einstein mit der Geometrie des Universums beeinflusst. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist der Inhalt des Universums in diesem sehr frühen Zeitpunkt. Warum? Weil die Schallwellen sind in die Materie. Und wie Sie wissen, wenn man ändert die Materie, sind die Schallwellen anders. Zum Beispiel, wenn man nimmt Helium von einem Heliumballon, dann ist die Stimme ganz anders. Das ist, weil die Dichte des Gases ist anders. Das ändert die Propagation der Schallwellen. So auch im frühen Universum sind die Eigenschaften dieser Schallwellen durch den Inhalt des Universums in diesem sehr frühen Zeitpunkt beeinflusst. So zum Beispiel die Anteile von Licht. Die Licht, das ist die Mikrowellen, das sehen wir direkt. Aber auch von der Materie. Wie viel normale Materie gibt es? Normale Materie ist auch Atomen gemacht. Die Atome sind auch Protonen, Neutronen, Elektronen gebaut. Der Anteil von dieser normalen Materie hat einen Einfluss auf die Schallwellen, weil die Licht hat eine Wechselwirkung mit den Elektronen, diesem sehr früh heißen Gas. Aber wenn es gibt andere Materie, da die sogenannte dunkle Materie, ich werde zurückkommen zu dieser Frage, wenn es andere Materie da gibt, die hat gravitative Effekte, aber keine Wechselwirkung mit dem Licht, hat das auch einen Einfluss auf den Muster, das man sieht. Und so man kann dann messen, wie viele diese dunkle Materie ist. Dunkel, weil es hat keine Wechselwirkung mit dem Licht und so man kann es nicht sehen. Und auch noch ein anderer Anteil des Universums ist, was man jetzt dunkle Energie heißt. Und das ist etwas, das in unserem heutigen Universum der größte Anteil aller Energie gibt. Aber am Anfang weniger Einfluss auf die Entwicklung hatte. Und ich komme auch zum dunklen Energie zurück. So, das ist der zweite. Erstens ist die Geometrie. Zweite, den Inhalt. Der dritte Aspekt ist natürlich der Ursprung. Wenn man Schallwellen hört, kennt man, ob es ein Mensch ist oder eine Löwe. Das ist nicht gleich. Das, man auch wenn eine Explosion hat, kann man das mit einer Stimme leicht unterscheiden. So der Ursprung der Schallwellen ist auch wichtig. Die Prozessus, die am Anfang erzeugt haben. Und was man daraus lernt, ist etwas über die ersten Augenblicke der Schöpfung. Der erste Augenblick ist die Schöpfung im Sinn, dass alles, was wir, alle Strukturen, die wir im heutigen Universum sehen, sind aus diesen Schallwellen entwickelt. Und diese Schallwellen waren durch diese Prozessus sehr nah am der Anfang des Universums erzeugt. So, das ist die erste Augenblicke der Schöpfung der Strukturen, die wir heute sehen. So, dann Frage ist, hier ist diese Karte. Wie kann man Struktur drin messen? Man sieht nichts. Hier vielleicht ist am besten, wenn man in einem Konzertsaal sitzt und ein Orchester hört, kann man die verschiedenen Instrumente unterscheiden. Wie ist das? Ist, weil die Frequenzen sind anders. Und man kann hören, wenn die Kontrabassi sehr laut spielen oder die Geigen. Das, mit den Ohren kann man das unterscheiden. So, hier hat man viele Schallwellen mit verschiedenen Frequenzen, verschiedene Wellenlänge. So, man kann dann die Frequenzen, die Schallcontent dieser Karte analysieren. Und solche eine Analyse sieht so aus. So, hier ist die Wellenlänge oder die Frequenz. So, hier sind lange Wellenlänge, so niedrige Frequenz. So, das sind die Kontrabassi. Hier auf der anderen Seite, das sind kurze Wellenlänge, Höhenfrequenz, das sind die Geigen und die Piccoli. Okay. Hier ist die Lautstärke. Null ist hier. So, auf jeder Frequenz sieht man was. Die Punkte sind die Messungen von der Karte. So, man sieht, in jeder Frequenz misst man was. Und so die Kontrabassi, die spielen ziemlich stark. Und die Geigen spielen auch ziemlich stark. Aber wer spielt am stärksten? Das sind die Bratschen hier in der Mitte. Okay. So, das ist dann ein sehr bestimmter Muster. Sehen, hier ist diese Wellenlänge ungefähr 1 Grad auf den Himmel, ist bevorzugt. Und dann sieht man hier auch, dass es ein sehr bestimmtes Muster gibt. Dann sehen Sie da so die Daten, direkt von den Karten sind die schwarzen Punkte. Sie sehen auch hier diese rote Linie. Diese rote Linie ist ein rein theoretische Vorhersage, für was man sehen sollte. Das passt perfekt mit den Daten zusammen. So, für diese Vorhersage braucht man etwas über die 3 Aspekte zu sagen, über die Geometrie, den Inhalt und den Ursprung. So, durch diese Anpassung lernt man etwas über diese 3 Aspekte. So, was haben wir dann von wem abgelernt? Zuerst, man lernt über die Geometrie, dass unser Universum flach ist, wie den Boden hier. Wenn es flach ist, das heißt, jeder Dreieck hat 3 Winkel und die Summe ist 180 Grad. Die Erdoberfläche ist nicht flach, ist gekrümmt, ist sphärisch. Wenn ein großes Dreieck auf der Erde macht, dann ist die Summe der 3 Winkel größer als 180 Grad. Können Sie die nehmen zwei Linien am Nordpol, mit 90 Grad kommen zum Äquator, macht nach 90 Grad kommen zurück, so ein Dreieck und die Summe ist 270 Grad, nicht 180. Weil die Oberfläche der Erde nicht flach ist, aber gekrümmt. Aber das ist dann jetzt in 3 Dimensionen. Unser Universum ist flach. Das heißt, man kann beliebig große Dreiecke nehmen und die Die Summe der Winkel ist immer 180 Grad. So ist die Geometrie, die normale Geometrie von Euklid, das man lernt in der Schule. Zum Inhalt, dann hat man einige Überraschungen. Nur eine kleine Anteil, die Materie, besteht aus normaler Materie, aus Atomen, die Wechselwirkung mit der Licht hat. Ungefähr 4% die Materie in der heutigen Universum kann aus normaler Materie bestimmen. Es gibt viel mehr Materie, die gravitative Effekte hat, aber keine Wechselwirkungen mit der Licht. Und so muss dunkel sein, das ist dunkle Materie. Und das kann nicht ein Teilchen wie ein Elektron oder ein Proton sein, muss etwas anderes sein. Und diese Materie kann nicht die normale Materie, man sagt dann technisch als non-baryonische Materie. So, das heißt Teilchen, die nicht mit der normalen Materie der Materieteilchen zusammen sind. Das ist ungefähr 21% laut WMAP. So, 5-mal mehr. Das war keine große Überraschung für die Astronomen, weil sie kennen schon im heutigen Universum, dass es viel Materie gibt, das keine Wechselwirkung mit der Licht hat. Und das sieht man in diesem sehr schönen Bild von einem Galaxienhaufen. So, alle diese Objekte sind Galaxien, die sind in einem Galaxienhaufen, das heißt ein Gebiet, wo es sehr viele Galaxien gibt. Aber Sie sehen auch komische Objekte, hier ist eine Spiralgalaxie zum Beispiel, hier eine Spiralgalaxie von der Seite gesehen. Wir sehen auch diese Objekte. Und hier, die sehen nicht wie normale Galaxien aus, auch hier. Die sind doch Galaxien, aber die sind Galaxien, die sind weit in der Hintergrund. So, die Licht von diesen Galaxien, als es zu uns kommt, muss durch den Galaxienhaufen kommen. Und als es durch die Galaxienhaufen kommt, ist es durch die gravitative Effekte die Gesamtmaterie des Galaxienhaufens beeinflusst. Es ist so wie eine Linse. Als die Licht durch die Brille geht, ist dann eine Linse, ist die Bild, ein entfernte Objekt, geändert. Und so ist, das ist eine sehr schlechte Linse. So ist nicht nur größer oder kleiner, aber ist auch verzerrt. Und diese Galaxie zum Beispiel sieht man dreimal hier, hier, hier. Und es gibt ein viertes, sieht das vierte Mal hier irgendwo, ich weiß nicht genau welche, ich glaube diese. Man sieht dieselbe Objekt viermal, weil die Linse so schlecht ist. Aber das ist interessant für die Astronomen, es ist so schlecht, dass man etwas messen kann. Was man messen kann, ist die gesamte, ist der gravitative Effekt, die gesamte Materie in dieser Gegend. Und wenn man daraus misst, ist, es gibt viel mehr Materie hier, als man direkt in diese Sterne sieht oder in die andere Materie. So man, was man sieht direkt in die Galaxien, die Sterne und die Gas in diesem Gebiet, ist nur ungefähr 10% die Masse, die man braucht, diese Linseneffekte zu erklären. So man, es muss etwas anders hier im Galaxienhaufen sein als die normale Materie. Und das kennen die Astronomen seit fast 80 Jahren schon. So, die dunkle Materie war keine große Überraschung, das hat man schon anderswo gesehen. Aber das 4% des heutigen Universums plus 21% des heutigen Universums, das ist nur ein Viertel. So, es fehlt drei Viertel. Und die drei Viertel muss etwas anders sein. Und das ist die sogenannte dunkle Energie. Und die dunkle Energie ist für etwas anderes zuständig, das man jetzt seit ungefähr 10 Jahren kennt, aber auch sehr überraschend. Und das ist, dass die Ausdehnung der heutigen Universum nicht durch die Gravitation gebremst wird, aber beschleunigt. So ist es halt normalerweise, als man etwas hoch wirft, kommt es zurück. Die Gravitation ist attraktiv. Aber im Universum, im Gesamt, ist es, als ob, wenn man etwas hoch wirft, geht es immer schneller. Weil die Gravitation wirkt repulsiv. Und das war auch ein Nobelpreis, diesmal in 2011, war eine Entdeckung der 90er Jahre. Das ist ein Bild wo man jeden Punkt ist ein explodierender Stern, ein sogenanntes Supernova. Und was ist hier aufgetragen im Vertikal, ist die Helligkeit des Supernova als Sehen auf den Himmel. Schwach hier oben, hell hier runter. So, wenn es sehr schwach ist, das heißt, es ist sehr weit von uns entfernt. Wenn man nimmt ein Licht und hat es hier sehr hell. Wenn es einen Kilometer weg ist, das sieht sehr schwach aus. So durch, weil diese Objekte alle gleich sind, wenn sie weiter von uns entfernt sind, sehen sie schwächer, sind sie weniger hell. Wenn sie weiter von uns entfernt sind, weil das Universum sich dehnt sich aus, fliegen sie von uns schneller weg. So, das ist die Wegfluggeschwindigkeit des Supernovas. Hier fliegen sie von uns langsam weg, das heißt, sie sind in unserer Nähe. Auf der anderen Seite fliegen sie von uns sehr schnell weg, sie sind sehr weit entfernt. So hier, für diese, die sind nicht von uns sehr weit entfernt, Sie sehen, es ist eine sehr schöne Linie hier. Und das ist die Ausdehnung des heutigen Universums. Wenn ein Objekt zweimal weiter von uns entfernt ist, ist die Wegfluggeschwindigkeit zweimal größer und ist die Helligkeit viermal schwacher. Das ist hier. Aber etwas anderes kommt ins Spiel, als man wirklich sehr weit von uns weggeht. Diese große, sehr große Geschwindigkeit. Weil hier sieht man in der Vergangenheit, so diese sehr schwache Supernova sind so weit von uns entfernt, dass die Licht mehr als die Hälfte der Hälfte des Universums gebracht hat, von der Supernova zu uns zu kommen. Das heißt, im Zeitpunkt, wo die Supernova explodiert hat, war die Ausdehnung anders als heute. Und darum ist es nicht mehr eine Gerade, aber ändert sich ein bisschen. Und wenn man hier die Gerade nimmt, sehen Sie, dass es ist unter all dieser Punkte. Die Objekte sind schwacher als erwartet. Wenn man das durch die Einsteinsche Theorie bringt, bedeutet das, dass die Ausdehnung des Universums in der Vergangenheit langsamer war als heute. Es beschleunigt sich mit der Zeit. So was war dann eine ganz neue Entdeckung über die letzte Hälfte der Ausdehnung des Universums. Und das ist laut der Einsteinschen Gravitationstheorie möglich, aber nur, wenn man eine ganz andere Art von Energie hat, der nicht mit die andere Materie klumpt, aber bleibt mit der Zeit fast uniform durchs Universum. Das nennt man jetzt dunkle Energie. Und in der ersten Einsteinschen Theorie Entwicklung des Universums hat er auch diese Möglichkeit vorgesehen, weil in diesem Zeitraum, das war vor der Entdeckung der Ausdehnung des Universums. Und Einstein wollte eine theoretische Universum durch seine Gleichungen bestimmen, der statisch war, ändert sich nicht mit der Zeit. Und er hat gesehen, ohne etwas, das gegen die Gravitation wirkt, war es nicht möglich. Alles würde immer zusammenfallen. Und er hat dann gesehen, dass er könnte ein anderer Aspekt in die Theorie geben, das gegen die normale Gravitation wirken könnte. Und das hat er eine kosmologische Konstant genannt. Und das wäre in seiner Theorie die erste Form, was wir jetzt heute dunkle Energie wissen. Einige Jahre nach diese Theorie von Einstein war die Ausdehnung des Universums dann durch Hubble entdeckt und dann hat Einstein seine kosmologische Konstant weggeschmissen. Er hat gesagt, es war ein Eselei. Nicht so ein Eselei, dann 90 Jahre später hat man doch eine kosmologische Konstant rausgefunden. Aber ist nicht so groß, dass alles statisch ist, aber jetzt ist dafür zuständig, dass die Ausdehnung beschleunigt wird. So, der letzte Aspekt, dann ist der Ursprung der Strukturen. Und die Muster sieht genauso aus, als alle Strukturen im Universum sind eine Konsequenz von Quantenfluktuationen des Vakuums. Sehr, sehr früh in der Geschichte. Nur ungefähr vielleicht 10 hoch minus 30 Sekunden nach dem Urknall. Das kennt man nicht. Man sieht nicht früher. Das ist nur theoretisch ausgerechnet. Aber die Theorien, dass man jetzt glaubt, vielleicht sind am besten mit den die Beobachtungen, stimmt am besten mit den Beobachtungen zusammen, dann sind diese Quantenfluktuationen im Vakuum sehr, sehr früh in die Geschichte gekommen. So, wenn das wirklich die richtige Antwort ist, sind die Schallwellen eine Konsequenz der Eigenschaften des Vakuums in diesem Wärmezeitpunkt. So, alles, was wir um uns sehen, und wir selbst, sind eine Konsequenz der Struktur des Vakuums in sehr frühen Universum. So, ich sage oft, dass alles kommt aus nichts. Aber die Philosophen sind nicht damit einverstanden, weil für die Philosophen nichts ist etwas ganz anderes als die Quantenvakuum. Jetzt komme ich zum Planck. Wir sind jetzt mit der dritten Generation. Man braucht Zeit, einen Satellit zu bauen. So, der Antrag bei der ESA, der Europäischen Raumbehörde, war 1992 gestellt. Dann gibt es einen Wettbewerb. Das Projekt war aus. Das Auswahlprojekt war dann in 1996. Der Start dann noch 13 Jahre später, so das ist nach 17 Jahren. Der Start war im Mai 2009. Das ist dann beeindruckend. Der Satellit war hier am Spitze dieser Ariane 5 in Kourou, am Nordküste von Südamerika. So, man kann nicht sehr nah gehen, man muss ungefähr 2 Kilometer weg sein, weil Nähe ist zu gefährlich. Aber auch 2 Kilometer weg hat man wirklich, man fühlt den Boden, der brummt. So, sehr beeindruckend. Und dann sieht man dann diesen Kolonne von Feuer und dann 17 Jahre von Arbeit hier ist auf dem Feuer. So, es hat ein Gefühl in den Bauch, ist nicht ganz gut. Aber man sieht, es geht hoch, es geht hoch, es geht hoch, man sieht den Kolonnen von den Wolken und dann, es sieht so aus. So, wenn man das nicht vorher gesehen hat, ist das Gefühl im Bauch dann wirklich nicht so gut. Aber das ist nur ein Perspektiveneffekt. Den Start war perfekt. Und so, Planck ist auch erfolgreich zum Punkt L2 gekommen. So, hier ist die Erde in der Hintergrund. Hier ist der Planck'sche Satellit, hier ist die Sonnenschirm, hier ist ein Teleskop, ein Spiegel hier, zweiten Spiegel hier und die Instrumente hier. Und dann mit der Zeit ist die Satellit dann rotiert sich, dann sieht man den Spiegel. So, als die Satellit spinnt, sieht man, gut, dann sieht man hier, man sieht den Himmel in einem Kreis. Aber mit der Zeit geht die Erde um die Sonne. Und so, diese Richtung ändert sich mit der Zeit. Und man wartet und dieser Kreis dann ändert sich. Und nach 6 Monaten ist die Erde an der anderen Seite der Sonne. Man hat 180 Grad gemacht. Und dann hat diesen Kreis den ganzen Himmel kartografiert. Und so macht man eine Karte des gesamten Himmels. Und dann nach 6 Monaten kann man das öffnen. Hat man eine Karte, wie ich vorher gezeigt habe, und kann das mal vergleichen, zum Beispiel mit einer Karte unserer Milchstraße. So, nach 6 Monaten hat man eine Karte. So, man wollte natürlich, das war viel Geld. So, man wollte dann das dem Publikum zeigen. Problem ist, dass die Analyse der Fluktuationen ist sehr, sehr schwierig. Und dann kann man nicht schnell machen. So, wie kann man ein Bild machen, wo man das nicht zeigt? So, hier sind, Planck hat, hier sieht man die Frequenzen, hat 9 Karten gemacht, 9 verschiedene Frequenzen. Das ist ein Faktor von 30 in Frequenzen, so ein Faktor von 30 in Wellenlänge. Das sind die Karten, nach einer halben Dimension. Und was Sie sehen, ist hier, man sieht ohne Problem die Strukturen im Hintergrundstrahlung in jeder Karte. Und Sie sehen dieselben Strukturen hier 134, hier 217, 100. Man sieht dieselben Strukturen sehr einfach in jeder Karte. Das hat man sofort. Aber die Analyse ist schwierig. So, was man dann veröffentlicht hat, war diese Karte. Das war sehr schön gemacht, weil jetzt sieht man unsere Galaxis, das ist Staub in unserer Galaxis hier, sehr schön, im Vordergrund. Und die Strahlung, die Schwankungen im Hintergrund, sieht man gar nichts. Weil man hat eine Kombination der verschiedenen Frequenzen gemacht, sodass es kein... Man hat diese Frequenzen kombiniert, so man am besten die Vordergrund sieht und die Struktur im Hintergrund gar nicht sehen kann. Weil dann unsere amerikanischen Freunde können nicht von der Karte die Ergebnisse rauslesen. Was Sie sehen ist, hier sieht man am besten die Hintergrundstrahlung, hier sieht man nur den Vordergrund. So, was man nutzen kann, ist, hier sieht man Staub in unserer Galaxis, in diese Frequenzen. Und man kann die Muster hier benutzen, die Effekte des Staubs in diese Karten wegzunehmen. Und hier sieht man Radiostrahlung von unserer Galaxis. Und man kann die Effekte in dieser Karte benutzen, die Effekte dieser Radiostrahlung weg von dieser Karte zu nehmen. So, man kann dann eine andere Kombination der Frequenzen zusammenbringen, wo man nur die Struktur im Hintergrundstrahlung sieht. Und das ist dann das Ergebnis der Planck-Karte. So ist noch einmal, das ist ein Bild der Grenze des sichtbaren Universums. In diesem Bild hat genau eine Genauigkeit, es gibt keine Struktur mehr zu sehen. Alle Struktur, was ist hier zu sehen. Man sieht keine Struktur auf kleineren Skalen, weil die Wolken hat eine gewisse Dichte. Und dass die noch kleinere Strukturen sind nicht auf den Himmel sichtbar. So, man kann dann einen Vergleich mit WMAP machen. So, hier ist eine Hälfte der Himmel von WMAP, hier eine Hälfte der Himmel von Planck. So, was Sie sehen, ist die Auflösung ist besser hier. So, hier, man nimmt diese kleine Viereck, dann das ist, was man in WMAP sieht, das ist, was man mit Planck sieht. So, zuerst sehen Sie, dass alles, was man in WMAP sieht, ist auch hier im Planck. Ja? Jede Struktur. Aber mit Planck hat man mehr Genauigkeit, weil die Auflösung besser ist. Und auch in der Genauigkeit der Messung in jedem Pixel größer hier ist als hier. Aber es gibt nichts Falsches in WMAP. Es ist nur, Planck hat das noch besser gemacht. So, wenn jetzt der Klanginhalt misst. Man hat hier die Lautstärke, hier die Wellenlänge oder die Frequenz. Jetzt hat man hier die Planck'sche Messungen. Diese direkten Messungen von der Karte. Man hat jetzt viel mehr hier auf der rechten Seite, weil die Genauigkeit sind die Strukturen auf kleine Winkel im Himmel. Und das ist immer noch die theoretische Vorhersage. Und es geht immer noch durch alle Punkte. Und hat sich sehr wenig geändert von vorher. So, es ist eine Vorhersage vom MAP, auch diese viel bessere Daten auch erklären kann. So, wenn man vergleicht, was man über die drei Aspekte des Universums von Planck gelernt, diese über die Geometrie, sieht es immer flach aus. Das hat nicht geändert, aber hat man mit mehr Genauigkeit. So, das Universum bleibt flach, aber jetzt mit einer Genauigkeit besser als 1%. Wenn man die Inhalt sieht, sehen Sie hier ist dunkle Energie, dunkle Materie, normale Materie. Hier vor Planck, das ist von WMAP, nach Planck. Hat sich ein bisschen geändert, aber nicht viel. Und die Genauigkeit ist jetzt ein bisschen besser. So, der Inhalt hat nicht viel geändert. Die Ausdehnung kann man auch messen durch diese Messungen. Und es sieht so aus, als das Universum nach Planck, die Ausdehnungsrate heute ist 7% kleiner als vorher. So dass das Universum in nur 3 Jahren zwischen Wehmer und Planck 80 Millionen Jahre älter geworden ist. Das ist schön. Diese erhöhte Genauigkeit von den Messungen hier über die Gesamt, was man auch lernen kann, ist etwas mehr über die Prozessus, der für die Erzeugung der Fluktuationen, dieser Schwankungen zuständig ist. Und die Planck'sche Ergebnisse hat sehr stark die Idee unterstützt, dass alle Strukturen ihr Ursprung durch diese Quantenreflexe in der sehr frühen Universum, diese inflationäre Universum, ihr Ursprung gefunden haben. So da hier ist Planck dann qualitativ besser als Wehmer. Von Wehmer selbst könnte man das nicht so gut sehen. Mit Planck jetzt sieht es auch, als ob diese Idee noch besser unterstützt wird. Aber Planck gibt etwas nicht nur über die Universum vor den Wolken, aber sagt auch etwas über das Universum im Vordergrund. Weil die Licht von der kosmischen Hintergrundstrahlung muss durchs Universum zu uns kommen. Und ist dann, doch dann durch alles, was zwischen uns und die Grenze des sichtbaren Universums liegt, beeinflusst. So zum Beispiel, als die Licht von die Wolken zu uns kommt, ist es durch die gravitative Effekte aller Materie beeinflusst. Und dann hat man Gravitationslinseneffekte, wie ich schon bei den Galaxienhaufen gezeigt habe. Die sind sehr klein. Das ist eine Himmelskarte, theoretisch ausgerechnet, ohne Linseneffekte. Das ist mit Linseneffekte. Sehen Sie, der Unterschied ist nicht groß. Aber statistisch kann man das messen. Und durch die Messungen dieser Linseneffekten kann man so eine Karte machen. Das ist eine Karte der Gesamtmasse des sichtbaren Universums. Das ist alles, was zwischen uns und die Wolken liegt. Und man sieht, dass in dieser Richtung gibt es ziemlich viel Materie, hier weniger. Und das ist auch schön. Aber wenn man die anderen Frequenzen sieht, sieht man dann, wie in unserer eigenen Galaxie, sieht man diese Staubwolken, diese schönen Wolken, die ich gezeigt habe. Aber man sieht den Staub nicht nur in unserer Galaxie, aber auch in alle anderen Galaxien ins Universum, zwischen uns und die Wolken. Und dieser Staub kann man messen. So, wenn man in die Hochfrequenzen eine Karte macht, wo man dann hier warm sieht, das bedeutet, dass hier in dieser Richtung, im fernen Universum, gibt es viele Galaxien, die machen viele Sterne, Staub ist warm und man sieht die Hitze. So, das ist eine Karte der Gesamt-Sternentstehung oder Galaxienentstehung in das Universum zwischen uns und der Hintergrundstrahlung. Das kann man sehr genau messen und dann auch direkt machen. Und diese Galaxienentstehung ist durch die Schwerkrafteffekte der dunklen Materie dann erzeugt. Und wenn man diese Karte mit einem direkten Bild der sehr entfernten Galaxien vergleicht, findet man eine sehr gute Korrelation. Und zuletzt kann man auch die Effekte der normalen Materie zwischen den Galaxien auch sehen. Zum Beispiel, hier sind die neuen Frequenzen von Planck. Das ist ein Bild in dieser Richtung, ist ein kleines Gebiet, wo es einen Galaxienhaufen gibt. Und hier sieht man, es ist kühler. Hier ist kühler, hier kühler, hier kühler, hier kühler. Hier sieht man nichts. Hier sieht wärmer aus. Das ist ein Effekt, als die Hintergrundstrahlung zu uns kommt, müssen alle die Lichtteilchen, die Photonen, durch die Haufen kommen. Und sie sind dann durch die Materie zwischen die Galaxien in den Haufen beeinflusst. Und sie sind durch diese heiße intergalaktische Gas gestreut. Das ändert ein bisschen die Frequenzen, sodass sie ein bisschen höhere Frequenzen haben. So, das heißt hier, das war vor der Verstreuung, das ist nach der Verstreuung. Man sieht hier in Nierenfrequenz sieht man weniger Licht, hohen Frequenz sieht man mehr. Und das ist genau, was man hier sieht. So, das erlaubt die Möglichkeit, die heiße Gas zwischen den Galaxien auch zu sehen. Man kann auch eine Karte machen des Gas zwischen den Galaxien. Das sieht anders aus. So, jeder heiße Punkt hier, das ist ein Galaxienhaufen. Und Planck kann dann, das ist eine Galaxie hier in unserer Nachbarschaft, wo man eine Karte des heißen Gas machen kann. Und Planck dann findet überall am Himmel die Galaxienhaufen durch diesen Effekt. So, was dann zum Schluss sieht man, dass durch Kartierung der kosmischen Wolken, die sind am Rand des sichtbaren Universums, ermöglicht Planck dann die Erforschung der frühen Universum, die hinter diesen Wolken liegt. Und auf dieser Karte liest man dann Details über die Geometrie des Universums, seinen Inhalt und den Ursprung aller Strukturen. Aber auch von diesen Karten kann man auch Bilder machen des Gesamtmass des Universums vor den Wolken, seine baryonische Inhalt durch diesen Effekt, das ich jetzt gezeigt habe, und auch die ganze Sternentstehungsgeschichte des Universums. So, dann man kann die ganze Geschichte des sichtbaren Universums auch aus diesen Daten konstruieren und dann direkt mit anderen Beobachtungen vergleichen. So, ich bin dann zum Ende gekommen. Vielen Dank.